herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir Studenten eines journalistischen Praxisseminars des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Freien Universität Berlin. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir haben keine aktiven Mitteilungen der Bundesregierung, wir haben kein Kabinett, deswegen kommen wir gleich zu Ihren Fragen und fangen wir hier vorne an. Bitte schön.
Claudia Kornmeier aus dem ARD Hauptstadtstudio, eine Frage an das BMI. Und zwar hat das Innenministerium aus Bayern gerade eben eine Pressemitteilung verschickt, in dem es ein Konzept des BMI kritisiert. Da geht es um Heimatreisen von syrischen Geflüchteten. Können Sie zum einen bestätigen, dass es dieses Konzept gibt, also auch mit dieser Konstellation zweimal zwei Wochen, einmal vier Wochen? Und dann die Nachfrage vor allem auch, auf welcher Grundlage da dann eine Ausnahme gemacht werden könnte von dieser Vermutung, dass man normalerweise seinen Schutzstatus verliert, wenn man zurückreist, es sei denn, es geht um sittliche Gründe.
Genau, es ist richtig, das BMI arbeitet derzeit gemeinsam mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge daran, unter bestimmten strengen Voraussetzungen Reisen nach Syrien zur Vorbereitung einer dauerhaften Rückkehr zu ermöglichen, ohne dass die Betroffenen dadurch einen Widerruf ihres asylrechtlichen Schutztitels befürchten müssen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass bei einer weiteren Stabilisierung der Lage in Syrien die freiwillige Rückkehr von Geflüchteten in größerer Zahl überhaupt erst möglich wird. Von internationalen Organisationen wie dem UNHCR werden solche Reisen daher ausdrücklich befürwortet, damit eben eine freiwillige Rückkehr möglich wird in Zukunft. Dafür müssen sich Menschen aus Syrien ein Bild machen können, zum Beispiel ob Häuser noch stehen, ob ihre Verwandten noch leben und so weiter. Das BMI berät, und jetzt zu dem Konzept, aktuell mit den Ländern über ein entsprechendes Konzept. Danach müssen Reisen bei der zuständigen Ausländerbehörde angemeldet werden und dürfen ausschließlich dem Zweck dienen, eine freiwillige Rückkehr vorzubereiten. Auch der Zeithorizont, den Sie genannt hatten, also die Dauer eines Aufenthalts ist richtig. Es dürfen maximal einmal vier Wochen sein oder zweimal zwei Wochen. Zum Zeithorizont, wann solche Reisen beginnen könnten, das können wir leider noch nicht genauer bestimmen, da wir aktuell eben noch mit den Ländern darüber beraten. Parallel wird auch auf EU-Ebene über derartige Reisen beraten und die Bundesregierung stimmt sich hier eng ab.
Zusatz? Ja, die Nachfrage zu der rechtlichen Grundlage. Also wie kommt man um diese gesetzliche Regelung da drumherum an der Stelle?
Das ist eben die Überlegung, in diesem Konzept eine Ausnahmeregelung zu schaffen.
Also gesetzliche Änderung dann?
Das müsste ich so konkret, ob das gesetzlich dann verankert werden muss, nachreichen gegebenenfalls.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Bitte schön.
Letzte Woche gab es ein, Deutsche Welle griechische Redaktion, letzte Woche gab es ein wichtiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Rückführungen nach Griechenland erlaubt, weil die Aufenthaltsbedingungen in Griechenland akzeptabel sind. Und wie analysiert die Bundesregierung das Urteil und sind Abschiebungen nach Griechenland zu erwarten?
Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass in der Tatsachenrevision das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass alleinstehenden, erwerbsfähigen und nicht vulnerablen international Schutzberechtigten aktuell bei einer Rückkehr nach Griechenland keine erniedrigenden oder unmenschlichen Lebensbedingungen drohen, die eine Verletzung ihrer Rechte aus Artikel 4 der EU-Grundrechtecharta zur Folge haben. Asylanträge dieses Personenkreises in Deutschland können daher im Einklang mit dem Unionsrecht als unzulässig abgelehnt werden. Da nunmehr die abschiebungsrelevante Lage im Zielstaat Griechenland durch das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich geklärt ist, wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine Entscheidungstätigkeit für diesen Personenkreis darauf stützen. Und jetzt, was wir hier schon wiederholt immer wieder gesagt haben, für den Vollzug des Aufenthaltsrechts, damit auch für Rückführungen auch nach Griechenland, sind die Länder zuständig und wir als Bund unterstützen dabei. Deshalb können wir uns zu Prognosen für Rückführungen nicht äußern.
Frau Gotter, dazu? Dann würde ich gerne, Herr Jessen hat noch eine Frage zu der Heimatreise. Konzept.
Danke. Wir haben über dieses Thema bzw. Ihre Absicht hier schon mehrfach diskutiert in den oder gefragt in den vergangenen Wochen und Monaten. Gehen Sie davon aus, dass dieses Konzept, gegen das Bayern jetzt protestiert, noch von der geschäftsführenden Bundesregierung verabschiedet wird und werden kann? Gehen Sie davon aus, Sie werden ja vermutlich nur noch etwa rund 2 Wochen im Amt sein.
Also wie gesagt, wir befinden uns in Abstimmung mit den Bundesländern zu diesem Konzept und zu einem Zeithorizont, wann wir da uns zu Ende abgestimmt haben. Voraussichtlich kann ich Ihnen hier nichts sagen.
Da Sie sagten, die Reisen müssten von den zuständigen Ausländerbehörden genehmigt werden. Das würde dann auf Länderebene stattfinden. Was passiert, wenn Sie zwar eine solche Möglichkeit eröffnen, aber in einem Bundesland, sagen wir Bayern, die Ausländerbehörden sagen, die genehmigen wir nicht? Dann ist Ihr Konzept nur ein Berliner Papier und keine reale Möglichkeit, richtig?
Also die Idee einer Abstimmung, eines gemeinsamen Konzeptes ist ja, dass man sich gemeinsam auf eine bestimmte Verfahrensweise einigt, an die sich dann in der Folge auch alle halten mögen und können.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Konzept? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Geuter mit einem Thema Abstimmung Griechenland dran.
Frau Kocknow, die Nachfrage, was heißt das denn, wenn sich jetzt die Rechtslage ja geändert hat, die Bewertung, was heißt das für die Fristen im Dublin-Verfahren? Fangen die damit neu zu laufen an? Oder sind sozusagen die alten Dublin-Fälle damit alle deutsche Fälle?
Oh, das müsste ich nachreichen, das habe ich so konkret jetzt nicht parat.
Noch eine andere Frage gleich, das habe ich mir aufgeschrieben, wunderbar. Gibt es weitere Fragen zur Abschiebung nach Griechenland? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thurau mit einem neuen Thema.
Herr Fischer, heute Morgen gab es ja dann die Meldung, dass die noch geplanten Aufnahmeflüge von Menschen aus Afghanistan über Pakistan jetzt vor dem Regierungswechsel wohl nicht mehr stattfinden würden. Da waren ja wohl noch 2 zumindest angedacht und geplant. Trifft das zu? Und was sind die Gründe dafür, dass diese Flüge dann heute jetzt demnächst nicht mehr stattfinden? Und gab es da auch schon Konsultationen mit, sage ich mal, Vertretern der künftigen Regierung?
Also was ich dazu sagen kann, ist, dass ich nicht bestätigen kann, dass es 2 geplante Flüge gab. Sie wissen, die Planungen dieser Charterflüge sind äußerst komplex. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass in den kommenden 2 Wochen nach aktuellem Stand kein weiterer Flug zur Aufnahme besonders gefährdeter Afghaninnen und Afghanen geplant ist. Und über den weiteren Umgang mit den gegebenen und, wie Sie wissen, ja verbindlichen Zusagen auf Aufnahme wird die künftige Bundesregierung dann zu entscheiden haben.
Vielleicht noch ein Zusatz, Herr Fischer, geht die Regierung denn grundsätzlich, also die jetzige geschäftsführende Regierung grundsätzlich davon aus, gibt ja auch schon Stellungnahmen, zum Beispiel von Herrn Frey, dass zumindest Teile dieses Aufnahmeprogramms auch von der neuen Regierung weitergeführt werden?
Ich glaube, das sind Fragen, die Sie an die neue Bundesregierung stellen müssen, die dann ja in 2 Wochen im Amt sein wird. Ich könnte da nur auf Grundlage des verhandelten Koalitionsvertrags antworten, aber da ich nicht berechtigt bin, und ihn auszulegen, da ich nicht an den Verhandlungen beteiligt war, werde ich das auch nicht tun.
In der Mitte machen wir weiter.
Ja, dazu noch eine Nachfrage. Es wird ja immer davon gesprochen, dass noch rund 2600 Personen sich in Islamabad aufhalten, die diese Zusagen haben. Eine Frage, was wird denen kommuniziert? Also warten die jetzt auf unbestimmte Weise? Und eine Frage habe ich noch ans BMI dazu. Diese 2600 Personen, wie viele Ortskräfte, tatsächliche Ortskräfte, befinden sich darunter?
Also unter die 2600 Personen, die befinden sich ja größtenteils im Visumsverfahren und in der Sicherheitsüberprüfung. Das heißt, die haben eine Aufnahmezusage durch das BAMF, aber bevor es zu einer Einreise kommen kann, muss natürlich das Visumsverfahren und auch die Sicherheitsüberprüfung erfolgreich durchlaufen sein. Das wird nach meinem Kenntnisstand weiter fortgesetzt. Und wie gesagt, die Planung dieser Flüge ist komplex, setzt halt auch voraus, dass eine sozusagen Menge von Personen das Visumsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, so ist, damit es sich lohnt, einen Charterflug zu organisieren, zum Beispiel.
Genau, zu der weiteren Frage, also unter den etwas über 2600 Personen aus den verschiedenen Aufnahmeverfahren sind 350 Personen ungefähr aus dem Ortskräfteverfahren.
Frau Geuter dazu.
Eigentlich nur zwei Nachfragen,
erstmal
habe ich das richtig verstanden?
Entschuldigung, das ist das Mikrofon, jetzt haben wir es.
So. Oh Gott. Zwei Nachfragen, Herr Fischer, nochmal. Habe ich das richtig verstanden? Sie sagen keine weiteren Flüge. Es gab Gerüchte, dass heute oder morgen ein Flug landen sollte. Das heißt, es ist auch keiner in der Luft. Es werden nicht nur neue losgeschickt, sondern es ist auch aktuell kein Flug unterwegs. Und die andere Nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden, dass es derzeit von diesen 2600 nicht ausreichend gibt, wo das Verfahren abgeschlossen ist, dass man einen Flug machen könnte?
Also was ich bestätigen kann, ist, dass aktuell kein Flug in der Luft ist. Und ansonsten würde ich bitten, genau zuzuhören. Ich habe gesagt, in den kommenden zwei Wochen ist nach aktuellem Stand kein weiterer Flug geplant. So, und wie Sie wissen, ist diese Flugplanung immer sehr komplex, hängt von den verschiedensten Gegebenheiten ab, unter anderem, dass genug Personen aus den Aufnahmeprogrammen auch das Visumverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Dann hängt es aber auch davon ab, dass die Charterflüge möglich werden, damit sozusagen es müssen Flugkapazitäten am Flughafen in Islamabad vorhanden sein, es müssen Fluglandekapazitäten an den Flughäfen in Deutschland zur Verfügung stehen, es müssen Erstaufnahmezentren zur Verfügung stehen und all das ist eine sehr komplexe Planung und vor dem Hintergrund kann ich in der Tat bestätigen, dass nach aktuellem Stand in den kommenden zwei Wochen kein Flug geplant ist.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Bitte.
Wahrscheinlich haben Sie es in einer der vorherigen Pressekonferenzen schon gesagt, aber können Sie noch mal sagen, welche Sicherheitsbehörden aktuell vor Ort sind für die Prüfung?
Ja, die Sicherheitsüberprüfung, also es gibt ja verschiedene sozusagen Sicherheitsüberprüfungen, verschiedene Stufen. Es gibt Abfragen in den Registern hier in Deutschland, aber es gibt auch, und darauf spielen Sie wahrscheinlich an, Sicherheitsgespräche vor Ort, an denen Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei beteiligt sind.
Vielleicht kann man ergänzen, das findet in Pakistan statt, nicht in Afghanistan, nicht dass
das
durcheinander kommt. Ja. Nee, wir hatten das schon mal da, deswegen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Wackett dazu?
Ja, nochmal zum Thema Ortskräfte. Kann man denn sagen, wenn man jetzt dieses Jahr zum Beispiel nimmt bei den Flügen bisher, wie hoch der Anteil der Ortskräfte da gewesen ist von den Menschen, die aus Pakistan ausgeflogen wurden?
Ich habe jetzt nur Gesamtzahlen dabei. Also so differenziert für die insgesamt müsste ich es Ihnen nachreichen.
Okay. Ich glaube, man kann sagen, insgesamt sind 36.300 Personen im Rahmen der verschiedenen Aufnahmeprogramme, die es gibt. Das ist das Ortskräfteverfahren, das ist das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, das ist die Menschenrechtsliste und das ist das Überbrückungsprogramm eingereist. Von denen sind 20.800 ungefähr über das Ortskräfteverfahren eingereist.
Herr Wurte, dazu. Hat sich erledigt? Wunderbar. Dann ist Herr Jessen dran mit einer Fachfrage.
Herr Fischer, genaues Zuhören hat den Eindruck vermittelt, dass Sie mit deutlicher Betonung von verbindlichen Zusagen gesprochen haben. Wie ist nach Rechtsauffassung des Auswärtigen Amtes der Status dieser Verbindlichkeit? Wäre die Verbindlichkeit von einer zukünftigen Regierung leicht zurückzunehmen oder bedürfte es einer Begründung im Einzelfall, warum hier eine Rücknahme der verbindlichen Zusage möglich sein kann?
Ich glaube, das haben wir hier schon verschiedentlich behandelt und aus unserer Sicht ist es so, dass bereits erteilte Aufnahmezusagen im Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan rechtlich verbindlich sind.
Das bedeutet, egal wer in 2-3 Wochen das Auswärtige Amt und vielleicht auch das Innenressort leitet, diese verbindlichen Zusagen sind weiterhin gültig und die Menschen, denen sie gegeben wurden, haben Anspruch darauf, dass sie hier Aufnahme finden, richtig?
Ich glaube, Das sind Fragen, die Sie dann sozusagen, was den Umgang der zukünftigen Bundesregierung damit angeht, die zukünftige Bundesregierung befragen müssten. Aber bei den erteilten Aufnahmezusagen handelt es sich um rechtlich verbindliche Verwaltungsakte, die nur unter den Voraussetzungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes aufgehoben werden können.
Gibt es
vielleicht noch einen Hinweis dazu, dass die betroffenen Personen, die sich ja in Pakistan aufhalten, oft nach ihrer Aufnahmezusage ihre Zelte vollständig in Afghanistan abgebrochen haben und Hab und Gut verkauft haben, dort ja auch eine Verfolgungshistorie haben, weshalb sie ja in die Aufnahmeprogramme aufgenommen worden sind. Und diese Personen aus unserer Sicht Vertrauensschutz genießen. Aber ich weiß nicht, vielleicht will das BMI zu dieser Frage noch ergänzen. Das ist ja eher eine Frage des Ausländerrechts.
Ich habe da nichts zu ergänzen. Also Sie haben alles genannt, was wichtig ist. Es sind Verwaltungsakte und die gelten zunächst.
Wenn ich noch eine winzige, sich daraus ergebende Nachfrage stellen darf. Wenn sich jetzt der Aufenthalt dieser Menschen in Pakistan weiter verzögert oder hinausschiebt, ist Deutschland in irgendeiner Weise daran beteiligt oder verpflichtet, für deren Lebensunterhalt dort mit zu sorgen, gerade wenn, wie Sie sagten, Sie Ihre Zelte in Afghanistan ja schon abgebrochen haben?
Momentan ist es so, dass die sozusagen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms anerkannten Personen, wenn sie nach Pakistan kommen, in zum Beispiel Gästehäusern untergebracht werden und diese aus Mitteln der Bundesregierung finanziert werden.
Herr Wackert.
Ja, nochmal eine Nachfrage zu dem, was Sie eben sagten zum Verwaltungsverfahrensgesetz. Verstehe ich es richtig? Also wenn sozusagen die Einreise nicht erfolgen soll, dass dann das Verwaltungsverfahrensgesetz geändert werden muss, weil es nach derzeitiger Rechtslage Sie einen Anspruch haben, hier einzureisen.
Nee, ich habe gesagt, unter den Voraussetzungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die allerdings sehr enger Natur sind.
Bis weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Brawick mit einem neuen Thema dran.
Der geschäftsführende Gesundheitsminister hat für den 29. April die bundesweite Einführung der elektronischen Patientenakte EPA verkündet und das trotz der von den IT-Experten des Chaos Computer Clubs aufgedeckten Sicherheitslücken, die laut diesen auch bis heute nicht gelöst sind. Da würde mich zunächst interessieren, aus welchen Gründen sich Herr Lauterbach denn entschlossen hat, die EPA trotz der erwähnten Sicherheitslücken und auch kurz vor Antritt der neuen Bundesregierung, die EPA jetzt noch so durchzudrücken bundesweit.
Herr Warwick, Herr Minister Lauterbach hat sich zu diesem Thema eindringlich geäußert. Wie gesagt, die Lücken sind weitgehend ausgeräumt und probeweise wird dann die EPA am 29.04. an den Start gehen. Insofern verweise ich da auf die Äußerungen des Ministers.
Dann noch eine generelle Verständnisfrage. Auf der Website des BMG steht, dass die Einführung der EPA im Gegensatz zu Kassenpatienten für Privatversicherte freiwillig sei. Verstehe ich das richtig, dass damit der Gesundheitsminister, der wie auch die meisten Bundestagsabgeordneten und Staatssekretäre und auch hier anwesenden Sprecher privatversichert ist, von den potenziellen negativen Folgen der EPA, die beispielsweise der Datenschutzbeauftragte hier im März thematisiert hat, gar nicht persönlich betroffen sein wird?
Herr Habe, Entschuldigung, darf ich kurz sagen, bitte keine Mutmaßung über den Versicherungsschutz unserer Gäste. Ich glaube, das trifft einfach nicht zu. Es ist auch unangemessen.
Ne? Ist ein Fakt.
Aber haben Sie eine Umfrage gemacht bei den Kolleginnen und Kollegen, die neben mir sitzen, wie sie versichert sind?
Es gibt Datenerhebungen über alle mit Beamtenstatus und es gibt einen ausführlichen Spiegelartikel, der auch die privatversicherten Status von Herrn Lauterbach bestätigt.
Okay. Herr Warwick, vielleicht einmal ganz, ganz kurz zur Sache. Für die Versicherten ist die EPA-Nutzung freiwillig. Das heißt, was Sie hier betonen, die EPA-Nutzung wäre für Kassenversicherte irgendwie eine Pflichtveranstaltung. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Für Versicherte ist die EPA-Nutzung freiwillig. Ärzte müssen sie befüllen. Das ist die verpflichtende Regelung lediglich für Ärzte.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Also nach dem Stand auch das, was Ihr eigenes Ministerium kommuniziert, müssen Kassenpatienten aktiv dem widersprechen, wohingegen sich das bei Privatpatienten diese Frage gar nicht stellt. Da ist es den Kassen sozusagen freigestellt, dass damit darauf einzugehen auf die EPA. Das ist bei Kassenpatienten nicht der Fall. Also sagen Sie also, dass die eigene Aussage Ihres Hauses so nicht stimmt?
Nochmal, die Nutzung der EPA für die Versicherten ist freiwillig. Ja, sie müssen halt irgendwie widersprechen. Wie Sie möglicherweise auch wissen, hat das BMG keine Einflussnahme auf privatrechtlich abgeschlossene Versicherungen, also private Versicherungen. Insofern, es bleibt dabei, die EPA-Nutzung für Versicherte ist freiwillig.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege in Weiß dran. Herr Kollege, Sie sind dran. Bitte schön.
Ja, danke. Frage an das AA. Und zwar hatte man ja den verschiedenen Behörden empfohlen, bei Weltkriegsgedenken die russischen und belarussischen Vertreter nicht einzuladen. Der russische Botschafter hat gesagt, er würde teilnehmen, wenn er das will. Und daraufhin kam jetzt aus Brandenburg die Aussage, man würde im Zweifelsfall auch das Hausrecht durchsetzen und mit Sicherheitskräften zusammenarbeiten, um das zu verhindern. Da würde mich interessieren, ob das Auswärtige Amt das auch als angemessen sieht, so vorzugehen, falls der russische Botschafter versucht, an solchen Gedenken teilzunehmen.
Also ich glaube, wir haben uns an dieser Stelle ja schon sehr ausführlich zu diesem Thema geäußert, aber ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, Deutschland übernimmt Verantwortung für die furchtbaren Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes und setzt sich für eine angemessene Würdigung der Opfer ein, in Russland, in Belarus und weltweit. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich die propagandistische Instrumentalisierung des Zweiten Weltkriegs durch Russland als Rechtfertigung des russischen völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine klar ablehnen und wir uns gegen geschichtsrevisionistische Verfälschungen stellen, die von russischer und belarussischer Propaganda ausgehen. Das gebietet aus unserer Sicht allein schon der Respekt vor den Opfern. Und an dieser Auffassung ändern auch die Äußerungen des russischen Botschafters nichts. Und wir haben gegenüber der russischen Botschaft die Erwartung klar kommuniziert, dass Gedenkveranstaltungen würde voll ablaufen.
Aber würde man auch so diese weitere Eskalationsstufe unterstützen, dass im Zweifelsfall, ich sage jetzt mal, der russische Botschafter rausgeschmissen wird oder das Gelände verwiesen wird oder dass der Eintritt gar nicht erst ermöglicht wird?
Naja, es gibt die Möglichkeit, vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Und wenn jemand nicht eingeladen ist und vor der Tür steht, müssen Sie sich überlegen, wie Sie damit umgehen. Und eine der Möglichkeiten ist, das Hausrecht zu nutzen und diese Person nicht einzulassen.
Herr Warwick dazu?
Ja, im konkreten Fall geht es ja um die Gedenkveranstaltung zum 4. Mai im KZ Sachsenhausen. Da waren tausende sowjetische Kriegsgefangene mit Genickschussanlagen hinterrücks ermordet. Deswegen würde ich die Frage vom Kollegen gerne aufgreifen. Sieht das AA keine Problematik, wenn Bilder produziert werden, in denen der russische Botschafter zum Gedenken in ein Konzentrationslager fährt, in dem, wie gesagt, tausende sowjetische, aber zum Großteil von denen auch russische Kriegsgefangene getötet wurden und dann, wie vom Gedenkstättenchef Brandenburgs angekündigt, mit Hilfe von Sicherheitskräften dieser Diplomat dann rausgeschmissen wird. Das sind das Bilder, die im Interesse auch der Bundesregierung wären.
Ich glaube, Herr Warwick, ich habe zu dem Thema alles gesagt, was ich zu sagen hatte.
Nee, haben Sie nicht. Das war eine konkrete Frage, auf die ich Sie bitten würde, zu antworten, ob der Besuch von der Gedenkstätte mit abertausenden hinterrücks ermordeten Sowjetsoldaten durch einen ausländischen Botschafter.
Ich glaube, Ihre Frage ist verstanden worden.
Ja, aber sie wurde ja nicht beantwortet, deswegen ja, dachte ich, zum besseren Verständnis wiederhole ich sie.
Die sind doch nicht neu hier. Sie sind doch, nehmen doch über einem Jahr an diesen Pressekonferenzen teil. Sie wissen doch, dass die Bundesregierung manchmal ihre Fragen nicht zu ihrer Zufriedenheit beantwortet. Das ist so.
Manchmal hilft aber Nachfragen.
Das haben Sie ja getan zweimal. Herr Jessen.
Herr Fischer, wie verhält es sich mit Repräsentanten oder Vertretern von Organisationen aus Russland oder anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR, die sich als Organisation und Person gegen den Angriffskrieg stellen und die sagen, wir möchten als Bürger mit einem Hintergrund aus dieser Region unseren Respekt vor den Toten, vor den Opfern erweisen? Wären die willkommen? Dürfen die an solchen Veranstaltungen teilnehmen?
Herr Jessen, also vielleicht ganz grundsätzlich. Die Veranstaltungen, die es hier geht, werden nicht vom Auswärtigen Amt organisiert. Das heißt, die Einladungspraxis wird von den, in diesem Fall Gedenkstätten, selbstständig gewählt. Und ich habe ja schon deutlich gemacht, dass wir uns für eine angemessene Würdigung der Opfer des Zweiten Weltkriegs einsetzen. Gerade auch der sowjetischen Opfer, die ja russisch, ukrainisch, belarussisch, kasachisch, kirgisisch sein können. Und wogegen wir uns aussprechen, das ist die propagandistische Instrumentalisierung, das ist der Versuch, eine lange Linie von der Niederwerfung und des Nationalsozialismus und der Befreiung Deutschlands zur Situation in der Ukraine zu ziehen, in die sozusagen von der russischen Propaganda oft mit dem Nazi-Regime in Deutschland gleichgesetzt wird, wo es heißt, dass der ukrainische Präsident ein Nazi sei und solcherlei Dinge, die absolut unakzeptabel sind und auch Würdigung der Opfer des Zweiten Weltkriegs nicht gerecht wird. Und wogegen wir uns aussprechen, ist in der Tat diese Instrumentalisierung und dieser Geschichtsrevisionismus. Das schließt aber nicht aus, dass Gruppen, wie Sie genannt haben, natürlich an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Aber nochmal, die Einladungspraxis ist sozusagen ist das Recht derjenigen, die die Veranstaltung organisieren.
Ja, das ist selbstverständlich. Das gilt ja aber eben auch dann für Vertreter der russischen Staatlichkeit. Und da haben Sie die politische Position geäußert, dass Sie sagen, aus Ihrer Sicht würde das einem angemessenen Gedenken nicht entsprechen. Zivilgesellschaftliche Vertreter, Memorial oder wer auch immer, die wären aber mit den Kriterien des Auswärtigen Amtes, die würden ein würdevolles Gedenken nicht stören, sondern dazu eher beitragen. Da verstehe ich Sie richtig?
Ich werde mich jetzt nicht zu einzelnen Organisationen einlassen. Ich will nur darauf hinweisen, dass Memorial in Russland verboten ist und das, was von der Organisation noch übrig ist, sich natürlich immer, um die Aufarbeitung der Verbrechen der Vergangenheit gekümmert hat. Insofern würde ich keinen Widerspruch gegen eine Teilnahme von Memorial an diesen Gedenkveranstaltungen sehen. Aber wie gesagt, es gilt, dass es das vornehmste Recht der Veranstalter ist, zu diesen Gedenkveranstaltungen einzuladen.
Herr Warwick nochmal.
Mein Name nicht ganz vernommen gehabt. Herr Fischer, Sie und Ihre Kollegen hatten ja auch schon mehrmals dargelegt, dass diese Handreichung des Auswärtigen Amts so einen Präventivcharakter hat, um zu verhindern, dass das entsprechende Gedenken instrumentell oder propagandistisch, wie Sie es bezeichnet haben, ausgenutzt wird. Jetzt gab es ja bereits ähnliche Bedenken zum 8. und 9. Mai 2022, 2023, 2024. Gab es denn dort konkrete Vorfälle, wo russische oder weißrussische Diplomaten das Gedenken am 8. und 9. Mai entsprechend propagandistisch ausgenutzt haben, wie Sie das jetzt gerade behauptet haben?
Ich werde mich auf diese Diskussion nicht einlassen. Wir haben zu diesen Themen gesagt, was wir zu sagen haben. Und ich erinnere mich nur daran, dass russische Vertreter gelegentlich mit dem Georgsband aufgetreten sind, das ja ein Zeichen der russischen Aggression gegen die Ukraine ist.
Zusatz?
Aber die Frage sollten Sie mir trotzdem beantworten. Sie sagen sozusagen, präventiv verhindern wir die Teilnahme russischer oder weißrussischer Diplomaten am Gedenken vor Angst aus Instrumentalisierung, können wir aber keinen einzigen Beleg dafür legen, dass es so eine Instrumentalisierung in den letzten 3 Jahren gegeben hat, seit Beginn des Krieges.
Also, Herr Warwick, wir haben mitnichten eine Teilnahme russischer Vertreter an Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs verboten. Das könnten wir auch nicht. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass die Einladungspraxis eine Praxis der jeweiligen Gedenkstätten bzw. derjenigen sind, die diese Gedenkveranstaltungen organisieren. Und dabei würde ich es jetzt belassen. Ich habe ja schon ausgeführt, dass es die Gefahr der Instrumentalisierung durch russische offizielle Vertreter gibt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter. Bitte schön.
Nico Fechner, DTS, Frage an Herrn Hebestreit zur anstehenden Reise des Bundeskanzlers in den Vatikan. Wird der Bundeskanzler den Termin nutzen, um am Rande der Trauerfeier ein Gespräch mit dem US-Präsidenten zu führen oder mit anderen Staatslenkern?
Ja, zunächst einmal ist richtig, dass der Bundeskanzler den Bundespräsidenten begleitet zu der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus an diesem Sonnabend. Das ist natürlich eine Großveranstaltung mit vielen, vielen Delegationen und das muss man dann sehen, was sich am Rande dieser Großveranstaltung, die protokollarisch natürlich auch ein Riesenaufwand ist, ermöglichen lässt. Und das müssen wir dann im Nachgang klären, was möglich wird, mit wem. Aber natürlich ist das eine Möglichkeit, dass man sich mit den verschiedenen Staats- und Regierungschefs, die da kommen, auch austauscht. Vieles passiert dann informell am Rande, aber das wird sich dann erst wirklich im Zuge dessen, was sich da zutragen wird, abzeichnen können.
Nachfrage dann generell, vor allem junge Menschen und Menschen im Osten können mit dem Papst und der Kirche immer weniger anfangen. Was sagen Sie denen, warum neben dem Bundespräsidenten eben auch der Bundeskanzler an dieser Trauerfeier teilnehmen muss?
Ich glaube, das gehört sich so, unabhängig zu einzelnen Konfessionen, wie man dazu stehen mag, ist das einfach dem Amt geschuldet, dass man dort auch hochrangig vertreten ist, wie man das auch bei wichtigen Staats- und Regierungschefs handhabt.
Dann machen wir hier vorne weiter, Frau Kollegin.
Danke, Tina Handel von der ARD ans BMI. Es gibt Berichte, es gibt Recherchen über die Pakete mit Brandsätzen, die europaweit verschickt wurden, dass dort hinter laut Ermittlern der russische Geheimdienst steckt. Können Sie das bestätigen oder andere Teile dieser Berichterstattung?
Also wir haben das hier schon mehrfach ausgeführt und auch an anderer Stelle immer wieder klar gesagt und betont, dass unseren Sicherheitsbehörden Erkenntnisse über Sabotageakte und auch andere hybride Bedrohungen vorliegen, die sehr wahrscheinlich russischen Stellen zuzurechnen sind. Also wir können definitiv konstatieren, dass in Deutschland die Gefahr durch Sabotage oder entsprechende Vorbereitungshandlungen auch durch russische Stellen seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stark gestiegen ist. Das Ausmaß dieser Gefahr ist auch abhängig von der weiteren Lageentwicklung im russischen Angriffskrieg und der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Wir haben immer wieder betont als Bundesregierung, dass wir sehen, wie aggressiv und skrupellos Russland agiert und haben entsprechend alle Schutzmaßnahmen auch hier erhöht. Unsere Sicherheitsbehörden haben schon mögliche Sprengstoffanschläge verhindert, die auf die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine zielten. Die Ermittlungen zu den von Ihnen benannten, worauf sich die Recherchen ja auch beziehen, unter anderem die Ermittlungen zu den möglichen Sabotageakten zu Brandsätzen in DHL-Paketen laufen intensiv weiter. Die Ermittlungen hat der Generalbundesanwalt in dem Fall übernommen. Deshalb kann ich mich näher hierzu zu diesem Fall nicht äußern. Wir haben immer betont, dass wir weiter alles tun werden, um solche Pläne zu durchkreuzen und unser Land gegen russische Spionage, Sabotageakte und auch Cyberangriffe zu schützen. Die russischen Nachrichtendienste wurden jetzt auch erst kürzlich durch die Ausweisung zahlreicher Agenten geschwächt. Die Sicherheitsbehörden beobachten sehr genau, zu welchen Mitteln die russischen Dienste jetzt greifen, um gegen Geld Personen zu rekrutieren. Und da geht es auch um den Einsatz von niederschwellig rekrutierten Proxys. Das sind die sogenannten Low-Level-Agenten, die auch in der Berichterstattung jetzt auftauchen. Das sind also Personen, die im Auftrag russischer Nachrichtendienste oder sonstiger staatlicher Organe tätig werden, ohne diesen selbst anzugehören. Ich verweise Sie auch gerne auf die Seiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die jetzt erst vor wenigen Wochen dort umfangreiche Informationen zu russischer Sabotage und auch Einflussnahme in Deutschland veröffentlicht haben.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Nils dran mit einer Frage.
Ja, ich muss leider schon wieder Fischer strapazieren mit zwei, drei Stichworten. Zunächst mal Blick über den Atlantik. Es mehren sich, Herr Fischer, die Berichte über Kalamitäten, Bedenklichkeiten bei der Einreise in die USA. Es sind nicht mehr nur einstellige Fälle zahlenmäßig. Gab es da eventuell schon Gespräche auf Ihrer Ebene zwischen den Außenministerien oder vielleicht visa-orientiert oder der Koch bei im Innenministerium oder wer immer das handhabt? Ist das ein Thema oder ist das nur eines in Online- und Offline-Medien?
Herr Nils, wir haben hierzu schon öfter gesprochen an dieser Stelle. Sie wissen, dass wir diese Vorfälle sehr ernst nehmen und auch unsere Reise- und Sicherheitshinweise entsprechend angepasst haben. Das, was Sie sagen, Dutzende Fälle, kann ich jetzt nicht bestätigen. Wir führen keine Statistik, was auch daran liegt, dass wir nicht über jeden Einzelfall von den Betroffenen informiert werden. Aber in letzter Zeit sind uns sind wir bei fünf Fällen von Inhaftierten oder deren Familien eingebunden worden, in denen Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit nicht in die USA einreisen konnten und bei ihrer Einreise in Abschiebehaft genommen worden sind. Das Thema der Einreise ist natürlich ein Thema, was wir auch im Kreis der EU-Kolleginnen und Kollegen in Washington diskutieren und was auch immer wieder mit der amerikanischen Seite aufgenommen wird. Vor allen Dingen dann in den Einzelfällen, wo es darum geht, dass deutsche Staatsangehörige, die in Abschiebehaft sitzen, wenigstens möglichst schnell aus der Abschiebehaft rauskommen sollen. Und vor diesem Hintergrund führen wir unsere konsularische Betreuung durch und bemühen uns mit in Gesprächen mit den zuständigen amerikanischen Behörden um Verbesserungen.
Der letzte Punkt hat meine eventuelle Zusatzfrage schon beantwortet. Dankeschön.
Umso besser.
Gibt es weitere Fragen zum Stichwort US-Einreise? Sehe ich nicht, dann machen wir bei der Kollegin weiter. Da sind Sie. Da sind Sie auch jetzt.
Danke. Blockiert eigentlich die geschäftsführende Regierung die Verkaufsgenehmigung von Eurofighter an die Türkei? Es gab Berichte darüber und auch Ekrem İmamoğlu hat gestern darüber geäußert und er hat scharfe Kritik an die deutsche Regierung geäußert. Also
wir machen das ja grundsätzlich so, dass wir Rüstungslieferungen, wenn sie genehmigt und ausgeführt worden sind, dem Bundestag mitteilen und da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen keine Mitteilung machen.
Danke. Bis weitere Fragen dazu? Herr Nils nochmal?
Dazu nicht.
Dazu nicht, dann schreibe ich Sie wieder auf die Liste. Gibt es weitere Fragen zu dem Stichwort Lieferung von Eurofighter in die Türkei? Das sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Jessen dran mit einem Thema.
Ja, die Frage geht wiederum ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, die Außenministerin, Minister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien haben in einer sehr scharfen Erklärung die israelische Gaza-Politik, vor allem die Verhinderung von Hilfslieferungen kritisiert, als inakzeptabel. Was ist die juristische Einschätzung? Begeht Israel mit dieser Politik Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Sind diese Maßnahmen, die Verteidigungsminister Katz als zulässige Druckmittel bezeichnet hat, mit den Genfer Konventionen vereinbar?
Also Sie haben ja gesehen, was wir gefordert haben, nämlich dass die drei Außenministerinnen und Außenminister haben Israel dringend dazu aufgefordert, sofort wieder einen schnellen und ungehinderten Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza zuzulassen. Sie haben die Entscheidung zur Blockade von humanitärer Hilfe inakzeptabel genannt, genauso wie die Äußerung des Verteidigungsministers Katz zur Politisierung humanitärer Hilfe. Und in diesem Kontext haben die Außenminister der E3 auch noch einmal ihre Empörung über Angriffe auf humanitäre Helfer und Infrastruktur zum Ausdruck gebracht. Und das Entscheidende ist doch jetzt, dass alle Parteien sofort zu dem Waffenstillstand zurückkommen, dass Hamas die Geiseln freilässt und dass die humanitäre Hilfe jetzt so schnell wie möglich wieder nach Gaza fließen kann.
Ja, die Position haben Sie jetzt wiederholt. Die Frage ist aber nicht beantwortet. Wie ist die rechtliche Einschätzung der Maßnahmen, der Verhinderungsmaßnahmen, die Israel aktuell begeht? Ist das aus Sicht der Bundesregierung mit der Genfer Konvention vereinbar? Oder begeht Israel mit dieser Politik Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Ich werde jetzt hier keine juristische Einordnung vornehmen. Für uns ist klar, dass humanitäre Hilfe so schnell wie möglich wieder in den Gazastreifen kommen muss, damit die Menschen, die wirklich Schreckliches erlebt haben und die darunter leiden, dass sie nicht genügend Nahrungsmittel haben, dass sie nicht genug Wasser haben, dass sie nicht genug Versorgungsgüter haben, so schnell wie möglich geholfen wird.
Herr Tufik-Nier.
Und natürlich ist klar, dass Israel sich an die Vorgaben des humanitären Völkerrechts halten muss und dazu gehört, dass die Zivilbevölkerung geschützt werden muss und dass humanitäre Hilfe auch zugelassen werden muss. Und ich meine, wie gesagt, das haben wir in dieser Erklärung in aller Deutlichkeit auch nochmal klar gemacht.
Jetzt, Herr Tufik-Nier, glaube ich.
Herr Fischer, die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten humanitären Krise seit dem Beginn des Gazakrieges. Ab wann sollten Sanktionen gegen Israel verhängt werden, damit es diese Taktik, diese blockierende Taktik beendet? Es sterben ja weiterhin Menschen in der Region.
Wie gesagt, wir setzen darauf, dass es so schnell wie möglich zu einem erfolgreichen Abschluss der Waffenstillstandsverhandlungen kommt, die Geiseln freigelassen werden, die ja jetzt wirklich schon seit dem 7. Oktober vorvergangenen Jahres unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten werden. Und damit humanitäre Hilfe wieder in den Gazastreifen kommt, und zwar so schnell wie möglich. Und sozusagen eines der Instrumente, die wir genutzt haben dafür, Herr Tufik-Nier, war die Erklärung der drei Außenminister, die ja heute Morgen veröffentlicht wurde.
Die Erklärung ist ja schön und gut. Nochmal die Frage, wie kann auf Israel Druck ausgeübt werden, dass das Töten beendet wird? Sie haben jetzt ja explizit immer die Geiseln erwähnt, Sie erwähnen aber nie das Töten. Sie haben nie ein explizit das Töten, das Stopp eines der Tötung beantragt. Also nochmal meine Frage, wie kann auf Israel Druck ausgeübt werden?
Ich glaube, da missverstehen Sie mich. Ich habe zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen.
Herr Nils dazu?
Ja, dazu. Beschränkt sich es, wie wir es ja oft hier schon gehört haben, darauf, also an Israel zu appellieren, vielleicht sogar zu ermahnen, an die Hamas natürlich auch, all dies, oder ist die künftige maßgebliche Frau an der UNO-Spitze, in der Spitzenabteilung, auch im Gespräch mit arabischen Ländern, wundert sich vielleicht über die Untätigkeit, jedenfalls hört man wenig von Einschaltungen arabischer Stellen, spricht sie gar mit ihrem Pendant in Washington, oder ist der Kreis wirklich diese Dreiergruppe, die ja fleißig ist, Berlin, Tel Aviv, vielleicht manchmal sogar Hamas mindestens über gewisse Kanäle?
Herr Nils, Ihre Frage verwundert mich ein wenig. Wenn Sie die Reisetätigkeit der Außenministerin verfolgt haben, dann werden Sie gesehen haben, dass sie also seit dem 7. Oktober mehr als 10-mal in der Region war und nicht alleine in Israel, sondern auch in den arabischen Staaten der Region, sei es Ägypten, sei es Jordanien, sei es Saudi-Arabien, also sei es Libanon, Syrien. Also es gibt sozusagen eine Reihe von Staaten in der Region, die sie in denen sie Gespräche zu diesem Thema geführt hat, zudem natürlich auch im Rahmen internationaler Konferenzen. Die Außenministerin selber hat eine Gruppe von 5 westlichen Staaten und 5 arabischen Staaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor 1,5 Jahren ins Leben gerufen, wo man sozusagen daran arbeitet, Lösungen für den Gaza-Konflikt zu finden. Also wir sind da auf allen Ebenen tätig und natürlich auch im Gespräch mit der aktuellen US-Administration.
Ja, die Kollegen haben ja die prekäre jetzige Situation angesprochen, die meinte ich auch.
Ja, aber selbstverständlich sind wir auch jetzt mit all den Partnern in Kontakt, ob das auf der Ebene der Außenministerin ist, aber oder auf der Ebene unserer Botschaften, auch von der Zentrale des Auswärtigen Amts aus. Unsere EU-Partner sehen wir regelmäßig in Brüssel und Luxemburg. Also Sie können, also was ich dazu sagen kann, ist, die Diplomatie ist natürlich weiterhin in vollem Schwunge. Allerdings ist die Situation so, dass wir uns verpflichtet gesehen haben, heute diese E3-Erklärung rauszugeben, weil sich die Dinge nicht in die Richtung bewegen, die wir uns erhofft haben.
Herr Jessen.
Herr Fischer, das, worauf Sie bauen, nämlich die Wirksamkeit von Appellen, hat sich in der jüngeren Vergangenheit als nicht wirksam erwiesen gegenüber Israel. Hat in den Gesprächen zwischen diesen drei Außenministerien auch die Frage eine Rolle gespielt, ob man gemeinsam oder koordiniert materielle Druckmittel nutzt, wie etwa zum Beispiel Stopp von Waffenlieferungen? Da ist ja auch nicht nur Deutschland beteiligt.
Ich werde zu internen Gesprächen hier keine Auskunft geben, aber Ihre Annahme, dass die Tätigkeit der verschiedenen Beteiligten keine Auswirkungen gehabt hat, doch klar zurückweisen. Wenn man sich vorstellt, was direkt nach dem 7. Oktober los war, danach gab es eine Phase, wo keine humanitäre Hilfe nach Gaza gekommen ist. Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern darauf gedrängt, dass das wieder möglich wird. Es ist möglich gewesen. Es hat eine erste Waffenstillstandsvereinbarung gegeben, bei der viele Geiseln freigekommen sind. Es hat eine zweite Waffenstillstandsvereinbarung gegeben, bei der viele Geiseln freigekommen sind. Jetzt hat es furchtbare Rückschläge gegeben und die Auseinandersetzungen haben sozusagen eine ganz neue Härte genommen in den letzten Wochen. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir doch daran, jetzt wieder zu einem Waffenstillstand zu kommen.
Sie hören ja auch genau zu und dann wird Ihnen nicht entgangen sein, dass ich gesagt habe, in der jüngeren Vergangenheit haben die Appelle Israel nicht beeindruckt. Und nur so ist ja auch zu erklären, das, was die Vereinten Nationen festgestellt haben, die schlimmste humanitäre Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Deswegen noch einmal, ist die Situation nicht eine solche, dass auch die Diskussion und die Erwägung materieller Druckmittel über Appelle hinaus jetzt geboten ist?
Jessen, wie gesagt, ich kann Ihnen keine Einblicke in interne Überlegungen, interne Gespräche mit unseren französischen und britischen Partnern geben oder auf europäischer Ebene. Aber ich erinnere daran, dass es in der Vergangenheit auch Sanktionen zum Beispiel gegen extremistische israelische Siedler gegeben hat.
Herr Warwick.
Ja, die Antwort auf die Frage des Kollegen Jessen, also die Ausgangsfrage steht ja immer noch aus. Nur den letzten Monat betrachtet, sieht die Bundesregierung tatsächlich das Agieren Israels im Gazastreifen, die Zurückhaltung der humanitären Lieferungen, die nachweislich gezielte Tötung von Sanitätern im Einsatz, die Bombardierung von Krankenhäusern nach wie vor als völkerrechtskonform an? Das ist ja eine relativ einfache Ja- oder Nein-Frage.
Wie gesagt, ich habe hier schon gesagt, dass Israel sein Vorgehen am humanitären Völkerrecht messen muss und sich daran halten muss. Und das ist unsere Position, die wir auch gegenüber Israel vertreten.
Zusatz?
Ja, Herr Hebestreit, der Kanzler hat ja bisher relativ vehement verneint, dass Israel Völkerrecht bricht in seinem Agieren in Gaza. Jetzt kurz vor Amtsende ist er da vielleicht zu einer anderen Sichtweise gelangt oder bleibt er bei dieser Haltung?
Ich habe da keine aktuelle Änderung in seiner Haltung zu erkennen.
Halleluja.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Nielsen.
Wie beurteilen Kanzleramt und natürlich auch das AA den Stand der Iran-Verhandlungen? Das ist ja ein Auf und Ab hin und her. Und Zusatzfrage, und es ist ja prekär und zugespitzt wegen der Drogen, die bekannt sind.
Kurz unterbrechen, aber ist nicht direkt das gleiche Thema, ne?
Nee, das habe ich auch nicht
gesagt. Dann sind Sie aber noch nicht dran. Das tut
alles
mir leid.
Alles klar, danke.
Dann ist nämlich erst Herr Wurzel dran.
Danke, ich beziehe mich auf eine Meldung, die eben kam an Herrn Grewe, die Frage, die EU-Kommission hat Strafen verhängt gegen Apple und gegen Meta wegen Verletzung des DMA. Hatten Sie da schon Zeit, drüber zu reflektieren, wie Sie das beurteilen?
Ticker eben wahrgenommen. Ich muss das Urteil, müssen wir uns aber natürlich genau anschauen und auswerten. Grundsätzlich kann ich sagen, dass das BMWK die EU-Kommission unterstützt bei der effektiven Durchsetzung des Digital Markets Act und von fairen digitalen Märkten und mehr Wettbewerb in der EU profitieren nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch alle europäischen, genauso wie nicht-europäischen KMUs und Start-ups. Das kann ich grundsätzlich sagen, aber dann werden wir uns das Urteil genau anschauen und dann entsprechend kommentieren können.
Könnten Sie das nachreichen?
Gerne.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Fechner dran mit einem neuen Thema.
Vielen Dank. Frage zum neuen Monatsbericht des BMF. Ist das Ministerium überrascht von den anhaltend höheren Steuereinnahmen?
Da würde ich Sie, also es gibt ja im Monatsbericht selbst auch Ausführungen dazu, zu den einzelnen Steuerarten. Da würde ich Sie ehrlich gesagt auf den Monatsbericht verweisen. Und dann kann ich natürlich noch sagen, dass wir natürlich ständig die Steuereinnahmen regelmäßig und kontinuierlich beobachten. Insofern.
Wenn dazu dann die Nachfrage noch erlaubt wäre, die letzte Steuerschätzung hatte ja für 2025 ein deutlich kleineres Plus erwartet, als wir es jetzt im ersten Quartal eben sehen. Das ist ja jetzt mehr als dreimal so viel. Kann der nächste Finanzminister dann mit mehr Geld rechnen als bisher erwartet?
Auch dazu würde ich Sie auf die jetzt anstehende Steuerschätzung im Mai verweisen. Da sind dann ja auch neue Zahlen, werden dann veröffentlicht. Insofern kann ich das jetzt noch nicht vorwegnehmen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thurau dran mit einem neuen Thema. Dann ist Herr Warwick dran mit einem neuen Thema.
Der Economist hat letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, in welchem er auf die zunehmende Bedrohung der Meinungsfreiheit in Deutschland eingeht, beziehungsweise diese thematisiert. Der aktuelle Bericht von Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit 2025 in Deutschland spricht von massiver Selbstzensur und strengen Sprachregelungen in den Redaktionen der Leitmedien. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie der geschäftsführende Kanzler denn die aufgezählten Aspekte zunehmend eingeschränkter Meinungsfreiheit in Deutschland, zumindest in der internationalen Wahrnehmung, unter seiner Ägide erklärt.
Herr Warwick, Sie legen wie so häufig lustige Zusammenhänge zueinander, die nicht dazugehören. Sie haben gerade von Leitmedien gesprochen. Sie meinen sicherlich die seriösen Medien, aber das lasse ich Ihnen jetzt einfach.
Leitmedien ist ein fest definierter Begriff.
Darf ich kurz weiterreden, Herr Warwick? Sie fragen, ich antworte, dann fragen Sie nach. 3-4 Mal, dann antworte ich wieder. So ist das hier. So. Und die Leitmedien sind unabhängig. haben auch keine staatlichen Menschen, die hinter ihnen stehen und sie beeinflussen. Das ist die Pressefreiheit in Deutschland. Da hat sich der Kanzler zu gar nichts zu äußern. Und die Unterstellung, die Sie da gemacht haben, das sind Meinungsbeiträge, die ich genauso zur Kenntnis nehme wie Ihre Meinungsbeiträge oder die von anderen. Auch die habe ich nicht zu beurteilen. Und dass ich ein Gefühl habe, das ist um die Meinungsfreiheit in Deutschland, dass man sich sorgen muss, auch das habe ich nicht. Aber das kann man sicherlich auch, wenn man anderer Grundauffassung hat, sicherlich unterschiedlich sehen. Aber insofern teile ich alle Ihre Prämissen dieser Frage nicht. Und ich werde mich hier einen Teufel tun, um mit Innermedien Diskussionen hier zu führen. Das können Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen hier austragen. Aber das ist nicht eine Frage, die die Regierung zu beantworten hat, sondern das sollten Sie dann medienintern miteinander tun. Und dafür gibt es ja vielleicht auch Foren, auf denen Sie das tun können. Die Regierungspressekonferenz ist kein solches Forum.
Gut, neben dem Bericht der Reporter ohne Grenzen habe ich ja auch auf den entsprechenden Artikel in einem britischen Fachmagazin angesprochen, und es geht ja eindeutig oder hauptsächlich auf eine Causa ein, die wir auch letzte Woche besprochen hatten im Zusammenhang mit dem Strafantrag von Frau Faeser. Und ich hatte ja explizit mir auch diese Haltung nicht zu eigen gemacht, sondern gefragt, wie der Kanzler die in der internationalen Wahrnehmung eingeschränktere Meinung oder im Ansatz bedrohte Meinungsfreiheit beurteilt. Ich finde, kann der Kanzler problemlos machen, ohne sich in journalistische Angelegenheiten einzumischen. Und das sind Sachen, die haben sich stärker gehäuft in seiner Ägide. Deswegen würde mich interessieren, was er da für Gründe sieht.
Auch da wieder, es hat sich keinerlei Gesetzesveränderung gegeben. Sie haben einen Einzelfall angesprochen, das ist ein juristischer Fall. Den müssten Sie dann mit dem zuständigen Gericht diskutieren und nicht hier. Da darf jeder seine Position zu haben. Und ansonsten zu einzelnen Medienberichten, so abstrus sie auch sein müssen sollten, werde ich hier mich auch nicht äußern. Und ich bleibe bei meiner Grundaussage. Und ja.
Gibt es weitere Fragen dazu?
Das könnte ja für die Kollegen zitatemäßig interessant sein. Sie nennen also die entsprechende Berichterstattung im Economist abstrus. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich habe gesagt, dass ich mich zu einzelnen Medienberichten, so abstrus sie auch sein mögen, hier nicht äußere. Und das gilt zu allen Ihren Beiträgen und das gilt auch zu den Beiträgen, die Sie hier angeführt haben.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Nils mit der Frage
zum Iran. Ja, kurzes Stichwort Iran-Abkommen. Das ist zwar im Moment in der Ruhezone, aber wie wird der Stand der Dinge beurteilt? Die Lage ist ja bedrückend, bedrohlich genug. Und vielleicht eine Mini-Zusatzfrage. Ist eigentlich Deutschland gar nicht dabei? Die drei, die damals 2015 an der Spitze, die hervorragende Helga Schmidt, das ausgehandelt haben, müssten ja irgendwo berührt, befragt werden können. Tut sich da was oder ist mir da was entgangen?
Ich glaube, Herr Nils, Ihnen ist da was entgangen. Also wir sind da als E3 seit einiger Zeit im direkten Austausch mit dem Iran zum iranischen Nuklearprogramm. Da hat es immer wieder Treffen auf Ebene der politischen Direktoren und Direktorinnen gegeben. Und gleichzeitig ist es so, offensichtlich spielen Sie ja auf die iranisch-amerikanischen Gespräche an, dass für eine diplomatische Lösung das Mitwirken der USA unverzichtbar ist. Also insofern begrüßen wir, dass es nun auch diesen Gesprächskanal gibt, den es ja lange Zeit nicht gegeben hat.
Zusatzfrage, sitzen denn irgendwo vielleicht direkt am Tisch oder im Nebenzimmer die E3-Vertreterinnen und Vertreter oder sind die in irgendeiner Form eingeschaltet oder wird dann nur tatsächlich in Anführung nur zwischen Iran und den USA vermittelt, von wem auch immer?
Es gibt Gespräche zwischen den USA und Iran und ich habe das ja schon gerade gesagt, es gibt auch seit längerem schon Gespräche zwischen den E3 und dem Iran und selbstverständlich zur Koordinierung gibt es auch Gespräche zwischen den E3 und den USA, zuletzt letzte Woche am Rande des Treffens in Paris.
Herr Tufik Mir.
Herr Fischer, gab es ein Feedback? Die Amerikaner sprachen ja von einem sehr guten Gespräch, auch Oman hat das erwähnt. Gab es da ein Feedback von der amerikanischen Seite mit der deutschen Seite, wie die Gespräche verlaufen sind, zum Beispiel über die Einzelheiten? Und eine zweite Frage, der EIO-Chef Rafael Grossi wird demnächst Teheran besuchen. Da geht es auch um das iranische Atomnuklearprogramm. Was für Erwartungen haben Sie an diese Reise?
Ja, zum einen, wir sind natürlich über die Gespräche zwischen den USA und Iran informiert, aber weder die USA noch der Iran sind ja inhaltlich näher darauf eingegangen. Deshalb werde ich das selbstverständlich von dieser Stelle auch nicht tun.
Aber ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, wir sind weiterhin äußerst besorgt über das iranische Nuklearprogramm. Und das ist auch der Grund des Besuchs des IAEO-Vorsitzenden oder Generalsekretärs in Teheran.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Das weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich nicht. Dann ist er jetzt.
Ja, ich muss nochmal Herrn Fischers Aufmerksamkeit strapazieren. Heute werden in London die Gespräche fortgesetzt nach einer Lösung des Ukraine-Krieges. Die Ukraine ist daran beteiligt, verschiedene europäische Staaten, auch Deutschland. Und seitens der USA war eigentlich Marco Rubio, der Außenminister, angekündigt. Der hat nun abgesagt aus logistischen Gründen. Was bedeutet das für die Erfolgsaussichten solcher Gespräche?
Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir diese Bundespressekonferenz einfach ins Auswärtige Amt verlegen.
So, das hat aber ein paar Nachteile, dann haben Sie die Gesprächsführung.
Na gut, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Aber gut,
deswegen machen wir das ja hier.
Ich weiß, wir sind ja sehr dankbar für die regelmäßige dreimal wöchentliche Einladung. Zu den Gesprächen in London. Also es ist doch gut und es ist richtig und es ist wichtig, dass wir uns mit unseren amerikanischen Partnern und natürlich auch mit unseren ukrainischen Partnern austauschen. Das findet heute in London statt, auf Ebene der politischen Direktoren und der nationalen Sicherheitsberatern. Und ich glaube, das Ziel, was wir gemeinsam verfolgen, ist doch ein vollständiger Waffenstillstand ohne weitere Bedingungen, der ein sozusagen wirklich wichtiger Schritt hin zu einem dauerhaften und gerechten Frieden wäre. Präsident Zelensky hat ja erneut einen 30-tägigen Angriffsstopp zunächst mal auf zivile Ziele ins Spiel gebracht. Das unterstützen wir selbstverständlich und auch da liegt der Ball einmal mehr im Feld Russlands. Und wie gesagt, gemeinsam mit unseren amerikanischen, ukrainischen, aber auch darüber hinaus EU-Partnern setzen wir uns intensiv für eine Friedenslösung auf der Grundlage des Völkerrechts ein.
Zusatz? Ja, das war nun aber keine Antwort auf die Frage, ob das doch nicht Erscheinen von Rubio als hochrangigen Vertreter die Aussichten schmälert. Und wenn ich noch nachfragen darf, Zelensky hat im Vorfeld dieses Treffens gesagt, es sei für die Ukraine völlig indiskutabel, irgendwelche territorialen Abtretungen, Krim oder andere, an Russland zu akzeptieren. Genau das war aber offenbar Inhalt von Gesprächen zwischen Trump und Putin. Was bedeutet es für die weiteren Chancen eines solchen Prozesses, wenn diese beiden Positionen so hart aufeinandertreffen?
Ja, zunächst mal, wir haben natürlich die Gründe der Absage, die logistischer Natur sind, der amerikanischen Seite zur Kenntnis genommen. Trotzdem ist es wichtig, und die Gespräche in London heute zu führen, zumal ja auch weiterhin amerikanische Vertreter vor Ort sind, mit denen wir dieses Gespräch führen und gemeinsam darauf hinarbeiten, zunächst mal einen Waffenstillstand, aber dann auch eine Friedenslösung für die Ukraine zu erreichen. Was den ukrainischen Präsidenten angeht, so haben Sie recht, er hat sich gestern Abend geäußert und nach allem, was ich weiß, eine direktliche Anerkennung einer Annexion der Krim durch Russland zurückgewiesen. Und da, wie auch in allen anderen Bereichen, gilt für uns natürlich nichts über die Ukraine ohne die Ukraine.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Tag.